Gottesdienst und auch die Sankirtan Devotees, die letzte Woche unterwegs waren und nicht die Verse davor verstanden, also gehört haben. Für dies möchte ich ganz kurz eine kurze Übersicht geben. Im zweiten Kanto haben wir gehört, wie Parikshit Maharaj, der Kaiser, der in 7 Tagen sterben muss, weil er einen Fluch hat, der ihn zum Tode hinführen wird. Dieser Kaiser geht zum Ufer der Ganga und bekommt dort von seinem Spiritualmeister Shukadev Goswami im Dabeisein von allen Heiligen der damaligen Zeit spirituelle Unterweisung, um Fortschritt zu machen und die letzten 7 Tage, die er hat, aufs Beste zu nutzen. Und es geht darum in der Unterweisung, materielle Anhaftung abzubauen und die große Anhaftung, ja fast Rati, der transzendentale Wohlgeschmack, Angeschmack zu entwickeln. Und die Art und Weise, wie das geschieht, im Bhagavatam, ist, dass man über Krishna hört. Nun, und ihn lobpreist. Nun gibt es natürlich viele Menschen, die keinerlei Interesse haben, über Krishna zu hören und ihn Lob zu preisen, sondern die andere Menschen lobpreisen. Vielleicht irgendwelche Stars der Unterhaltungsbranche oder politische Stars und so weiter. Und über die wird jetzt hier gesprochen. Und wie ihr gleich sehen werdet, es ist ziemlich scharf, wie hier gesprochen wird. Das ist deswegen so, weil Shukadev Goswami eindeutig erklären möchte, was das Ziel des menschlichen Lebens ist. Höret bitte und seid erleuchtet. Menschen, die Hunden, Schweinen, Kamelen und Eseln gleichen, preisen solche Menschen, die niemals Erzählung von den transzendentalen Spielen Shri Krishnas, des Erlösers von allem Übel, Gehör schenken. Erläuterung. Solange die Menschen nicht planmäßig für einen höheren Lebensstandard mit spirituellen Werten geschult werden, sind sie nicht besser als Tiere und müssen, laut diesem Vers, als Hunde, Schweine, Kamele und Esel eingestuft werden. Die heutige Ausbildung an den Universitäten bereitet den Studenten darauf vor, ein hündisches Bewusstsein zu entwickeln, mit dem er in den Dienst eines Herrn treten kann. Nach dem Abschluss ihrer sogenannten Ausbildung ziehen die sogenannten Gebildeten wie Hunde von Tür zu Tür und bewerben sich um eine Arbeit. Doch meistens werden sie abgewiesen, mit der Begründung, es sei keine Stelle frei. Hunden gleich, die trotz entwürdigender Behandlung ihrem Herrn für ein Bissen Brot treu dienen, dienen solche Menschen treu einem Herrn, ohne angemessen entlohnt zu werden. Das war die erste Kategorie. Menschen, die sich abhängig machen von anderen, sind hier verglichen mit dem Hund, der von Tür zu Tür zieht und mit dem Schwanz wedelt, um ein paar Brocken Nahrung zu bekommen. Jetzt werden über die Leute gesprochen, die, sagen wir mal, nicht ganz einwandfreie Essgewohnheiten haben. Menschen, die keine Unterschiede machen, wenn sie Nahrung zu sich nehmen und folglich allen möglichen Unrat essen, werden mit Schweinen verglichen. Schweine lieben es, Kot zu fressen. Kot ist also für bestimmte Tiere durchaus Nahrung. Es gibt sogar einen Vogel, der Steine frisst. Dem Mensch aber ist es nicht bestimmt, alles nur Denkbare in sich hineinzustopfen. Für ihn sind Getreide, Gemüse, Früchte, Milch, Zucker und so weiter vorgesehen. Tierische Nahrung ist nicht für ihn gedacht. Zum Kauen fester Nahrung besitzt der Mensch besonders geartete Zähne, mit denen er Früchte und Gemüse zerkleinern kann. Die 2 Eckzähne sind als Möglichkeit für diejenigen gegeben, die unbedingt, koste es was es wolle, tierische Nahrung essen wollen. Jeder weiß, dass das einen Speise, des anderen Gift ist. Von einem Menschen erwartet man, dass er nur die Überreste von Speisen zu sich nimmt, die Sri Krishna geopfert wurden. Und der Herr nimmt nur Nahrung aus dem Bereich der Blätter, Blumen, Früchte und so fort an. Wie von den vedischen Schriften vorgeschrieben wird, darf dem Herrn keine tierische Nahrung geopfert werden. Aus diesem Grund ist es für den Menschen vorgesehen, dass er nur bestimmte Dinge isst. Er sollte nicht die Tiere nachahmen, um sogenannte wertvolle Vitamine zu bekommen. Deshalb wird ein Mensch, der bei dem, was er isst, keine Unterschiede macht, mit einem Schwein verglichen. Das waren also die Essensgewohnheiten. Jetzt kommt es auf das moderne Sexualverhalten zu sprechen, die allzeit Marschbereitschaft des sexuell agitierten Westlers. Das Kamel ist ein Tier, dem es Freude bereitet, Dorn zu kauen. Ein Mensch, der sich am Familienleben oder dem weltlichen Leben sogenannten Genusses erfreuen möchte, wird mit dem Kamel verglichen. Das materialistische Leben ist voller Dorn und daher sollte man nur nach den vedischen Regeln leben, um so das Beste aus einem schlechten Geschäft zu machen. Das Leben in der materiellen Welt wird durch das Saugen des eigenen Blutes erhalten. Das Verlockendste am materiellen Genuss ist die Sexualität. Geschlechtslust zu genießen bedeutet, sein eigenes Blut zu saugen, und hierzu braucht wohl nicht mehr viel mehr erklärt zu werden. Auch das Kamel saugt sein eigenes Blut, wenn es dornige Zweige kaut. Die Dornen zerstechen ihm die Zunge, sodass in seinem Maul Blut zu fließen beginnt. Und wenn es sich die Dornen mit dem frischen Blut hereinzieht, dann erzeugen sie einen besonderen Geschmack für das törichte Kamel. So bereitet ihm das Dornenfressen einen trügerischen Genuss. Auch die großen Geschäftsleute und Industriellen, die sehr schwer arbeiten, um sich auf alle möglichen Arten mit fragwürdigen Mitteln Geld zu verschaffen, essen die dornigen Ergebnisse ihres Handelns, die mit ihrem eigenen Blut vermischt sind. Das Bhagavatam stellt die Kamelen auf eine Stufe. Der Esel ist ein Tier, das selbst im Tierreich als der größte Dummkopf bekannt ist. Jetzt geht es über die Schwerarbeiter. Er arbeitet sehr hart und trägt schwere Lasten, ohne dabei etwas für sich selbst zu gewinnen. Und an diesem Punkt macht Prabhupada eine Fußnote. Ich denke, Prabhupada ist sich bewusst über seine Zuhörer und Zuhörerinnen, von denen sich das Lager spaltet, in diejenigen, die große Freude daran ziehen, diese Vergleiche aus dem Tierreich zu hören und die eine krasse Kritik des materialistischen Lebens schätzen. Und für diejenigen, die sich fragen, warum muss das jetzt unter spirituellen Menschen behandelt werden, dieses Thema, diese Essgewohnheiten und den Geschlechtsverkehr der Menschen. Warum macht man sich überhaupt da Gedanken und spricht nicht gleich über Krishna? Nicht? Die sind zwei Gruppen von Zuhörern, die möglicherweise das hören. Und Prabhupada macht jetzt eine Fußnote. Er hat gesprochen über den größten Dummkopf, den Esel, und sagte in der Fußnote, unter welchen Perspektive diese Beschreibung überhaupt wertvoll wird. Das menschliche Leben ist dafür bestimmt, sich Werte zu verdienen. Das ist die Fußnote. Es wird auch als Artada bezeichnet, das, was Werte geben kann. Und was ist der größte Wert im Leben? Es ist die Rückkehr nach Hause zu Gott, wie es in der Bhagavad Gita 8,15 bestätigt wird. Darauf muss unser Selbstinteresse gerichtet sein. Jetzt kommt es wieder zum Esel. Der Esel kennt nicht sein Selbstinteresse und arbeitet nur sehr schwer für andere. Deshalb wird ein Mensch, der sich nur für andere abrackert, also abplagt, heißt es hier, und dabei sein eigenes Interesse vergisst, das nur in der menschlichen Form des Lebens erfüllt werden kann, mit dem Esel verglichen. Im Brahma, bei Vata Purana heißt es, das ist alles die Fußnote, Prabhupada geht jetzt total rein, Asitim Chaturashchaiva Lakshantam Jivajatishu Brahmat Bi Purushai Prabhyam Manushyam Janmata Yayat Tad Abhyabhalatam Jata Desham Atmabhimaninam Varakanam Anashritya Govinda Charanatvayam. Govinda Charanatvayam. Immer noch die Fußnote. Prabhupada will jetzt unbedingt erklären, warum diese intensive Diskussion da ist. Er sagt, die menschliche, das Zitat, die menschliche Form des Lebens ist so wichtig, dass selbst die Halbgötter auf den himmlischen Planeten sich manchmal einen menschlichen Körper auf der Erde wünschen. Denn nur vom menschlichen Körper aus kann man leicht zu Gott zurückkehren. Wenn man seine verlorene ewige Beziehung zu Govinda, Sri Krishna, nicht wiederherstellt, obwohl man einen solch wichtigen Körper bekommen hat, ist man zweifellos ein Narr, der sein Selbstinteresse vergessen hat. Die menschliche Form unter den materiellen Körpern bekommt man im Verlauf einer schrittweisen Evolution, bei der man in einem Kreislauf von 8.400.000 Arten des Lebens von Körper zu Körper wandert. Der bedauernswerte Mensch, der die Bedeutsamkeit seines eigenen Interesses vergisst, verwickelt sich in alle möglichen illusorischen Unternehmungen, um als Führer politischer Unabhängigkeit oder wirtschaftlicher Entwicklung das Leben anderer zu verbessern. Es ist nichts dagegen einzuwenden, wenn man sich um politische Unabhängigkeit oder wirtschaftliche Entwicklung bemüht. Doch sollte man dabei nicht das wirkliche Ziel des Lebens vergessen. All solche philanthropischen Tätigkeiten müssen mit der Rückkehr zu Gott verbunden werden. Wer das nicht weiß, wird mit dem Esel verglichen, der nur schwer für andere arbeitet, ohne an sein eigenes Wohl und das der anderen zu denken. Das ist jetzt das Ende der Fußnote. Es geht weiter im Text. Der Esel steht für gewöhnlich im Dienst des Wäschers, dessen gesellschaftliche Stellung nicht sehr angesehen ist. Und er zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass er sich damit abgefunden hat, vom anderen Geschlecht getreten zu werden. Wenn der Esel die Eselin um Geschlechtsverkehr anbettelt, wird er von ihr getreten. Aber trotzdem läuft er ihr weiter nach, um solch geschlechtliche Freude zu genießen. Ein Kartoffelheld wird daher mit dem Esel verglichen. Die Masse der Menschen arbeitet sehr schwer, vor allem im Zeitalter des Kali. Im Kali-Yuga müssen die Menschen tatsächlich die Arbeit des Esels verrichten, wie schwere Lasten tragen und Tela und Rikschas ziehen. Tela, das sind diese zweirädrigen Karren, die man in Delhi sehr oft sieht, die total überladen sind. Und von denen dann so zwei menschliche Esel, wird wie gesagt, gespannt werden und die das dann ziehen mit Schweiß in den, und heraustretenden Adern. Ja. Der sogenannte Fortschritt der menschlichen Zivilisation hat dazu geführt, dass Menschen die Arbeit des Esels tun. Auch die Arbeiter in den großen Fabriken und Betrieben müssen sich beschwerliche Arbeit verrichten. Und wenn sie sich tagsüber abgemüht haben und abends nach Hause kommen, werden sie vom weiblichen Geschlecht getreten. Bam. Nicht nur wegen sexueller Dinge, sondern auch wegen so vieler häuslicher Angelegenheiten. Wenn der Srimad Bhagavatam daher die Durchschnittsmenschen ohne spirituelle Erleuchtung zu den Hunden, Schweinen, Kamelen und Eseln zählt, ist dies durchaus keine Übertreibung. Die Führer solch unwissender Menschen mögen sehr stolz darauf sein, von so vielen Hunden und Schweinen bewundert zu werden. Doch dies ist nicht sehr schmeichelhaft. Das Bhagavatam erklärt daher offen: Ein Mensch mag als großer Führer solcher als Menschen verkleideten Hunde und Schweine gelten, doch wenn er kein Interesse daran hat, in der Wissenschaft von Krishna erleuchtet zu werden, ist er ebenfalls nicht mehr als ein Tier. Man mag ihn als ein mächtiges, starkes oder großes Tier bezeichnen, doch aus der Sicht des Srimad Bhagavatam wird ihm aufgrund seines atheistischen Wesens niemals ein Platz in der Kategorie des Menschen zuerkannt. Mit anderen Worten: Solche gottlosen Führer der Hunde- und Schweineähnlichen Menschen sind einfach Tiere, deren tierische Eigenschaften ein größeres Ausmaß haben. Hare Krishna, dies ist ein sehr schwieriger Text für mich vorzulesen. Nicht, weil er philosophisch schwierig zu verstehen ist, sondern weil wir in einer Zeit leben, die nach Toleranz und einer gütigen Behandlung der Mitmenschen ist und diese Gefühle natürlich auch sehr vertreten sind von unserer Bewegung. Zu Recht, finde ich. Aber auch manchmal etwas undifferenziert. Und es geht mir in der Vorlesung heute darüber, zu diesem Thema Stellung zu nehmen, nämlich: Wie gehen wir um mit Passagen in den Heiligen Schriften, die entweder die nicht auf das moderne Einverständnis der Menschen und vielleicht nicht auf das moderne Einverständnis eines größer werdenden Teiles unserer Bewegung treffen. Deswegen ist es ein schwieriger Text. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Nitti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prachadine Nirvishesha Shunyavadi Tasvatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda wird von der außergewöhnlichen Wichtigkeit des menschlichen Lebens gesprochen. Das heißt, das menschliche Leben ist deswegen so wichtig, weil es uns eine einzigartige Möglichkeit gibt, spirituellen Fortschritt zu machen. Und das heißt, jemand, der diese Möglichkeit nicht wahrnimmt, ist eigentlich auf der Stufe eines Tieres. Es werden verschiedene Beispiele hier angegeben. Der Hund, das ist jemand, der sich verkauft. Nicht, wessen Essen ich esse, dessen Philosophie folge ich. Nicht, dem Schwein, das unmögliche Dinge zu sich nimmt. Dem Kamel, was sein eigenes Blut kaut. Sexualität wird deswegen als das zu sich nehmen des eigenen Blutes bezeichnet, weil die sexuellen Flüssigkeiten eben aus dem Blut heraus gewonnen werden. Und ein Mensch, der diese Sexualität auf den Thron gehoben hat, der also denkt, das ist das Wichtigste in meinem Leben. Er tut eigentlich sein eigenes Blut zu sich nehmen. Und der Esel. Der Esel wird als Inbegriff der Dummheit angesehen und das Bhagavatam schließt die Liste der nicht sehr schmeichelhaften Vergleiche ab, indem es den Esel kennzeichnet. Der Esel hat eine sehr interessante Angewohnheit. Und zwar wird er zur Regenzeit sehr fett. Genau das Gegenteil. So denkt man es. Zur Regenzeit wird er sehr mager, obwohl alles voll mit Nahrung ist. Und zur Sommerszeit, wo es kaum noch Nahrung gibt, wird er sehr fett. Nun, das wisst ihr vielleicht nicht so gut. Jemand, der glücklich ist, nimmt zu, und jemand, der unglücklich wird, nimmt ab. So, warum, muss man sich fragen, wird der Esel mager, wenn alles voll mit Nahrung ist? Das heißt, er muss unglücklich sein zu der Zeit. Und warum wird der Esel völlig dick, wenn alles ohne Nahrung ist? Das macht man sich fragen. Das war auch in mir lange Zeit eine Frage. Und der Grund ist folgender. Hört euch das an und wundert euch. Es liegt in der Dummheit des Esels begründet. In der Sommerszeit, wenn es in Indien so heiß ist, dass das Land fast wie ein gebackener Ziegelstein wird, geht die Vegetation zurück und der Esel muss, um sich zu ernähren, lange Strecken zurücklegen, um zu seiner Nahrung zu kommen. Und er denkt sich, oh, ich bin jetzt ordentlich weit gegangen. Ich habe was erreicht in meinem Leben. Ich habe ordentlich eine Strecke Weges zurückgelegt. Und er wird sehr glücklich. Zur Regenzeit jedoch muss er nicht weit laufen, um sich zu ernähren. Das geht ganz schnell. Da wächst er am Wegesrand, zack, 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 ist er schon voll. Und er denkt, ich bin so wenig weit gelaufen. Es kann nicht gut sein. Irgendwas in meinem Leben ist verkehrt. Ich mache keine Fortschritte. Und er ist deswegen, wie soll ich mich ausdrücken, sehr traurig und magert unglaublich ab. Unglaublich. Richtig, die Rippen kommen vor. Nun, dieses Beispiel zeigt uns und gibt uns gleich den Einstieg in dieses Thema. Der Esel ist dumm, weil er den falschen Maßstab ansetzt. Sein Glück sieht er darin, eine Strecke ordentlich viel gelaufen zu sein, ordentlich etwas erledigt zu haben. Und sein Unglück sieht er darin, wenn er nicht viel gelaufen ist, wenn nicht viel geschehen ist. So sieht auch ein Mensch im materiellen Leben sein Glück darin, wenn er ordentlich etwas entwickelt hat, Fortschritte gemacht hat. Und sein Unglück darin, wenn er nichts Materielles entwickelt hat, wenn er arm geblieben ist und äußerlich arm geblieben ist. Könnt ihr das verstehen, dieses Beispiel? Das Beispiel geht, es geht hier um Maßstäbe, mit denen man Wirklichkeit beurteilt. So manchmal kommt es vor, so hören wir in den Schriften, dass auch ein Esel sich verkleidet und unglaublich Eindruck schindet. Genauso wie es vorkommt, dass manche materialistischen Menschen unglaublich wesentlich aussehen. Ich habe einmal ein Interview gelesen von einem mir bekannten Rock'n'Roll-Musiker, Mick Jagger, der sich über Politik äußerte und ernsthaft Pläne machte, wenn er nicht mehr auf der Bühne herumfauchen kann, dann wollte er in die Politik gehen. Und er hat da seine politischen Ansichten gesagt und es war nicht gerade schmeichelhaft für seine Intelligenz, was er geäußert hatte. Obwohl er ganz schön schlau ist, aber es kommt vor in dieser Welt, dass Leute unglaubliche Positionen bekleiden und eine unglaubliche Show machen können, aber im Grunde genommen, wie soll ich mich ausdrücken, überhaupt nicht diese Neigung oder diese die Qualifikation entwickelt. Es wird sogar von Gurus berichtet, die diese Show machen, die eine unglaubliche Position annehmen und die Verehrung von vielen Menschen genießen, aber im Grunde genommen keine Qualifikation haben. Eine Geschichte wird erzählt von einem Guru, der sich von seinen materialistischen Guru, der sich von seinen Schülern verehren ließ und der keinerlei spirituelle Werte hatte. Und ein Schüler bat um Einweihung und der Guru sagte ihm einen unmöglichen Test: Ich kann dich nur einweihen, wenn du über diesen reißenden Fluss gegangen bist. Das war ein Ding der Unmöglichkeit, über den Fluss hinwegzukommen, weil er wirklich sehr reißend war. Aber der Schüler hatte so viel Vertrauen in Krishna und so viel Vertrauen darin, dass er jetzt also ein richtiger Schüler werden wollte, dass er einfach den heiligen Namen chantete und über das reißende Wasser hinwegging. Als er zurückkam, fragte der Guru ihn: Wie hast du das gemacht? Ja, ich habe Hare Krishna gechantet. Acha, sagte der materialistische Guru da, das werde ich auch mal machen. Und ging in den Fluss hinein und wurde sofort von den Wellen des Flusses hinweggetragen. Ganz weit weg. Also überall in dieser Welt, nicht nur bei den Materialisten, sondern auch bei den sogenannten Spiritualisten, die aber doch noch Materialisten geblieben sind, ist dieser Punkt der Show etwas, was abzulegen ist. Man nennt das in Sanskrit Kapata, ein Betrug, der nicht der Wirklichkeit entspricht. So, gut, nachdem wir das gehört haben, möchte ich euch eine Frage stellen. Wie seht ihr diesen Text im Bhagavatam? Oder besser noch, wie weit ist Kritik gut? Sollten wir nicht Toleranz entwickeln? Alles ist. Ganz Menschen, die wirklich unter dem Einfluss des Schlafes, des Mayas ganz tief schlafen, können durch diese Texte wachgerüttelt werden. Ja, wir fragen aber dazu, inwieweit ist es gut, diese Kritik?
Also kritische Anmerkung ist, dass dieser Text ja ein alter Text ist und wahrscheinlich aus einer in einer ländlichen Gesellschaft, in einer, ich würde sagen, dörflichen Welt sehr gut verstanden werden kann. Und die Leute heute haben vielleicht Schwierigkeiten, weil sie nicht mehr diesen engen Kontakt mit den Tieren haben, sondern zu den Großstädten. So dass sie vielleicht das als Gedanke mit der Schwierigkeit mit dem Text umzugehen.
Vielen Dank, das ist ein Punkt, der in den Raum gestellt wird. Dieser Text war Menschen, die in den ländlichen Gegenden lebten, sehr zugänglich, weil sie einen sehr engen Kontakt und Umgang mit Tieren hatten. Für den modernen Menschen jedoch ist er eher unverständlich, weil dieser Kontakt nicht in diesem Maße besteht. Ja, Sand. Friedoli? Ich kriege das hier hin. Florian. Ja, Florian, natürlich. Also du, hier ist ein anderer Wortbeitrag, der genau das Gegenteil besagt. Nein, dieser Text ist für die moderne Welt bestimmt, denn es ist fürs Kali Yuga definiert. Die Wahrheit ist nicht immer schmeichelhaft. In der Vergangenheit war das so. Der Kontakt zu den Tieren besteht doch noch, auch in den Schlachtereien, in den Wurstgeschäften oder wo das heißt. Ja, ich wundere mich, wir sind hier so rechtsseitig oder linksseitig. Inwieweit ist es ist Kritik gut. Unser Pressesprecher. Wie bitte? Ja, ist nichts übertrieben, es ist so, wie es drin steht. Wir, es ist gut, um unsere gefallene Position zu verstehen.
Mhm. Man muss ja auch die besondere Stellung des Bhagavatams im Rahmen der Veden betrachten. Das hat den allerhöchsten Anspruch. Es gibt ja auch andere Teile der Veden, die ganz anders da über diesen Themen gehen.
Ja.
Deswegen halte ich das durchaus für betreffend.
Das Bhagavatam ist im Pantheon der vedischen Schriften, hat eine Sonderstellung. Die Sonderstellung ist darin, dass es die Verehrung von Krishna als das höchste Ziel des Lebens hervorhebt. Und andere Stellen in den vedischen Schriften gehen da ganz anders mit rum. Es gibt zum Beispiel eine Schrift, Kama Sutra, wo ein beträchtlicher Teil darin, der Schrift darin bestehen ist, ja, die besten sexuellen, die besten Stellungen im Geschlechtsverkehr zu beschreiben, wo man also am längsten Freude überhaupt, wo man fit ist, die Freude überhaupt zu kriegen und so weiter.
Darf ich ganz kurz noch was anmerken zu dem, was ich gesagt habe?
Mhm. Du sitzt auf einem heißen Sitz heute. Ja.
Wichtig ist natürlich zu verstehen, im Gesamtzusammenhang des Bhagavatams, dass König Parikshit nur 7 Tage Zeit hat.
Ja.
Und von daher bringt Sukadeva Goswami diese krassen, schnell zu Erkenntnis führenden, lapidaren Aussagen. Also wenn man diese kurze Zeit, diese Tage, die er hat,
dann gibt es wieder Sinn.
Die
ja.
Erleuchtung zu erlangen. Von daher kann ja. Ich schon.
Also wir müssen doch schon sagen, es kann man gelten lassen, weil es geht hier um einen Endspurt sozusagen innerhalb von 7 Tagen. Ja, Jata. Was?
Ich finde es ganz gut, aus dem Punkt heraus, weil es ja gesagt wird, wir sollten kritisieren. Andererseits geht hier die Zeit alles im Kopf.
Ja, es gibt 2 Arten von Kritik, solche, die wir nicht üben sollen, und konstruktive Kritik. Das ist also hier konstruktiv.
Mhm. Wenn ihr
vielleicht verletzt diese solche Stelle, denn es gibt Menschen, die sich interessieren für das spirituelle Leben und für das Bhagavatam, die aber in einer Arbeit sind und deswegen ganz schön angegriffen werden durch diese Texte, die ja ihre Situation beschreiben. Ich sammle nur, das ist kein, ich bin ohne Kommentar. Hintereinander. Es fördert vielleicht Mitleid und Enthusiasmus, zu solchen Leuten zu helfen. Mhm. Gut. Danke. Wo liegen, jetzt möchte ich die Frage stellen, wo, eine ganz andere Frage an euch. Wo liegt Gefahr darin, für einen Menschen auf dem spirituellen Weg andere zu kritisieren? Ist da eine Gefahr? Ist da keine Gefahr? Also ich denke, wir haben jetzt die positiven Dinge über Kritik gehört und haben ein paar Dinge in den Raum gestellt gehört von unseren Rednern, die Anschein dafür geben, dass Kritik hier nicht so gut ist.
Gibt es Gefahren von Kritik bei jemandem, der kritisch ist?
Wenn man kritisiert, um sich selber zu erheben.
Wenn man kritisiert, um sich selber zu erheben. Wie zum Beispiel?
Ja, indem man jemand anderen heruntersetzt.
Ja.
Dadurch selber erhoben fühlt. Also ja. Man ergibt sich natürlich.
Ja, ja. Ich finde das sehr interessant. Ich habe schon Vorlesungen gehabt, wo dann alle nachher am Boden waren und der Vorleser das total gut verstanden hat, diese Dinge in aller Ausführlichkeit auszuführen und zum Schluss kam und wir sind die Besten, wir machen das ja nicht. Das habe ich schon erlebt. Gadara sagt, dieses Moment, das wäre so ein bisschen nicht so gut. Das wäre nicht so gut. Kritik sollte frei sein vom falschen Ego. Wenn es nicht ist, dann ist es gefahrvoll.
Aber man sollte nicht jemanden kritisieren, wenn man ihn nicht wohlgesonnen ist.
Ja, man sollte nicht jemanden kritisieren, wenn man ihm nicht wohlgesonnen ist, wenn man ihm nicht wirklich helfen will, sondern einfach.
Das Wort geändert, weil Kritik hat auch so einen negativen Part, und wir haben das nicht wieder verfolgt, weil damit
Verbesserungsvorschläge klingt besser als Kritik. Ja, wir sagen immer, im Weichner Training and Education sagen wir immer, da gibt es noch Raum zur Verbesserung. ja, Parivali
Verhut.
Alles elitäre Gehaben kann abstoßend werden. Kritik kann nur jemand üben, der völlig erhaben ist. Ein reiner Gott geweiht ist.
Auch wenn man starke kritische Worte spricht, die wir das erlebt haben, und das war okay.
Ja. Haben wir die Gefahren von Kritik jetzt alle? Die Tagoda und Jürgen Christian. Man macht die Gefahr laufen, dass man die ganze Person den Abfluss runterfließen lässt. Und nicht, also, sorry, das ist ja eine Interpretation. Dass man die. Ich werde hier unruhig, wie ihr merkt. Kann nicht mehr richtig wiederholen. Man macht das Verhalten nicht von der Person trennen. Christian? Kritik sollte konstruktiv sein. Wenn es nicht ist, ist es eine Gefahr. Auch die kritische. So, gut. Damit haben wir, glaube ich, das ein bisschen besprochen. Ich möchte euch jetzt diesen Abschnitt des Bhagavatams, wie das endet. Es werden noch weiter die Materialisten beschrieben mit vielen Beispielen. Sie können das selber nachlesen. Und dann kommt es, dann richtet sich plötzlich Shukadev Goswami an all die Heiligen, die da sitzen. Er fängt plötzlich an, die gleiche Kritik, die er an den Materialisten anwendet, auf die Leute dort zu richten. Und er sagt, jenes Herz ist zweifellos stahlumschlossen, dass ich trotz konzentrierten Chantens des heiligen Namens des Herrn nicht wandelt. Wenn Ekstase auftritt, Tränen die Augen füllen und die Haare sich sträuben. Der Text ist ein bisschen kryptisch, aber was es bedeutet ist, dass ein Mensch, obwohl er im spirituellen Leben ist, wenn der keine Transformation im Herzen erlebt, dann ist er zu kritisieren. Er hat ein Herz aus Stahl. Nicht ein Herz, was punkt. So, als das die Weisen gehört haben, die Kritik, diese aufbauende Kritik, sagen sie, O Suta Goswami, deine Worte erquicken unseren Geist. Sie werden also total enthusiastisch. Das ist der letzte Text dieser Sektion. Bitte erkläre uns daher dies alles so, wie es der große gottgeweihte Shukadev Goswami, der im transzendentalen Wissen sehr kundig ist, zu Maharaj Parikshit sprach, als dieser ihn fragte. In diesem Teil des Bhagavatams geht es nicht darum, das ist ganz wichtig, ich greife hier einen der Vorredner auf, irgendjemanden herabzusetzen und sich dadurch zu erheben über die und sich gut zu fühlen, weil man jetzt die anderen beschimpft hat. Nein, es geht darum, sich tiefe Gedanken zu machen, ob die Transformation im Herzen schon stattgefunden hat. Sind wir nicht unter Umständen auch noch Materialisten geblieben? Nicht? Sonst hätte nicht in diesem Abschnitt Shukadev Goswami ganz plötzlich gesagt, ja, und diejenigen, die chanten, aber sich nicht verändern, was ist mit denen nochmal los? Sie haben ein Herz aus Stahl. Sie haben gar kein Herz. Ein Herzlos. Das Thema des spirituellen Lebens, und dieser Text wird von Jiva Goswami herausgegriffen, diesen Text aus dieser Sektion, ist es, die Transformation im Herzen zu erlangen. Jeder von uns soll sich fragen, ist mein Herz transformiert? Im 11. Kanto des Srimad Bhagavatam wird darüber sehr intensiv gepredigt, dass es wichtig ist, dass unser Bewusstsein sich transformiert und verändert und dass die materiellen Teile, wie materielle Wünsche und so weiter, herausgehen im Vorrang des Krishna-Bewusstseins. Das Beispiel, was gegeben wird, ist das Beispiel von Gold, was in der Natur immer in einer vermischten Form auftritt. Gold ist immer mit Eisenerzen vermischt. Um reines Gold zu kriegen, muss man Gold in einen Schmelztiegel hereingeben und große Hitze darunter bringen, sodass Gold sich von dem Eisenerz trennt und man das reine so und so viel karätige Gold übrig hat. Das ist der Test für uns in unserem spirituellen Leben. Inwieweit haben wir es geschafft, diese materiellen Anteile aus unserer Persönlichkeit herauszuschmelzen. Nicht? Ihr könnt vielleicht bestätigen, unser Herz hat auch zwei Anteile. Genau wie Gold und Eisenerze gibt es in uns den Wunsch, Krishna bewusst zu werden und dann viele materielle Wünsche, die noch da sind. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt in eurem Leben, aber manche Devotees haben es schon mal festgestellt bei sich. Nicht, dass deswegen es nicht so einfach ist, spirituelles Leben zu praktizieren. Durch den Vorrang des Krishna-Bewusstseins ist gewünscht, dass wir diese materiellen Dinge verlieren und spirituelle Eigenschaften entwickeln. Diese göttlichen Eigenschaften werden beschrieben als Demut, Freisein von Stolz, Duldsamkeit, Einfachheit, Unerschütterlichkeit, Selbstbeherrschung und als wichtigste Eigenschaft unverfälschte Hingabe zu Krishna. Das ist, was wir in dem spirituellen Vorgang des Krishna-Bewusstseins erreichen möchten durch den Weg der Transformation. Eben vorgelesen hat, war ein Zitat aus dem 13. Kapitel, Text 8 bis 12, für diejenigen, die es vertiefen möchten. Srila Bhakti Vinod Thakur und auch Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur sagen, dass man alle 14 Tage unbedingt noch einmal zurückschauen sollte. Oder habe ich noch nichts dazu gelernt? Was ist in den 14 Tagen zwischen den beiden Ekadasis geschehen mit mir? Bin ich geläutert worden? Mache ich spirituelle Fortschritte? Mache ich Fortschritte in die richtige Richtung? Diese Nachdenklichkeit im spirituellen Leben ist unglaublich hilfreich. Beim spirituellen Leben, besonders im Krishna-Bewusstsein, müssen wir uns unbedingt vor einer großen Schwierigkeit in Acht nehmen. Das ist, dass unser Leben zu einer Routine wird. Dass wir aufhören nachzudenken. Dass wir uns einfach an
sozusagen, wie mal zur Ruhe legen, auf unsere Lorbeeren, auf das, was wir erreicht haben, und so weiter. Spirituelles Leben oder die Suche nach der Wahrheit muss man total intensiv praktizieren, denn bis zum Schluss werden wir getestet. Ich habe gerade gelesen, diesen herzaufrüttelnden Text aus dem Mahabharata, als einmal saß Yudhishthira mit Draupadi und seinen vier Brüdern in dem Palast. Und es war eine unglaubliche, schöne Atmosphäre. Es war ein nektarhaftes, wie soll ich mich ausdrücken, Situation. Yudhishthira sagte plötzlich, ich möchte der Welt sagen, mir werden diese politischen Tätigkeiten zu viel. In dem Augenblick lachte Draupadi, oh schau mal, da ist ein Bote. Da ist ein Bote, der sieht so abgemagert aus. Was ist mit ihm? Sie ging den Weg hin persönlich und wollte den Boten holen und sagen, du siehst so abgemagert aus. Willst du nicht vorher essen, bevor du sagst, was deine Botschaft ist? Nein, sagte der Bote. Krishna hat den Planeten verlassen. Ich will nichts mehr essen. Das hörten die Pandavas und Yudhishthira hörte es und sofort sind die aufgebrochen. Sie mussten die Stadt bei Nacht und Nebel verlassen, weil die Bevölkerung total schlimm reagiert hätten, wenn sie erfuhren hätten, dass ihre König und so weiter den Planeten verlassen hätte, das Regierungsamt verlassen hatte. Sie kleideten sich in das Gewand von Asketen und sie gingen durch das Stadttor, was nach Norden führt. Und der Wächter, der in der Nacht das Stadttor bewachte, sah die Asketen und grüßte sie und wünschte ihnen eine gute Reise, ohne zu wissen, dass es der eigene König war, mit seinen Brüdern und seiner Frau. Und sie gingen dann auf einen Weg in den Himalaya hinein und einer nach dem anderen gab den Körper auf. Einer nach dem anderen. Erst Draupadi und Yudhishthira musste sie zurücklassen. Dann die ganzen Brüder, bis er schließlich alleine war. Nein, nicht ganz alleine. Ein kleiner, knöchriger Hund war noch mitgekommen. Und plötzlich sah Yudhishthira, wie lauter Vögel kamen. Und die Vögel nahmen plötzlich eine Form an, die Form des Gottes Indra, des Halbgottes Indra. Und Indra kam dann zum Boden und sagte, Yudhishthira, jetzt kannst du in die himmlischen Planeten gehen. Nein, sagte Yudhishthira, werde nicht gehen. Meine Brüder und meine Frau, die tadellos waren in ihrem Charakter, sind alle umgesunken. Sie waren auch noch in der Hölle. Nein, sagte Indra, keine Sorge. Die sind alle zu den himmlischen Planeten nach oben gestiegen. Ah, sagte Yudhishthira, gut, dann gehe ich, aber ich will auch den Hund mitnehmen. Als ich in der Wüste war und durch die Wüste ging und so viel Wind in die Augen bekam, dass meine Augen von Sand verkrustet waren, hat dieser Hund mir die Augen freigelegt. Er ist mein Freund. Ja, sagte Indra, du kannst keine schmutzigen Hunde in den Himmel mitnehmen. Das war also leicht anders als im Christentum, wo doch man mit Kind und Kegel und Hunden bald in den Himmel geht. Also Indra sagt hier, das geht nicht, anscheinend. Hier ist eine widersprüchliche Information. So, dann sagte Yudhishthira, dann will ich nicht gehen. Daraufhin entpuppte sich der Hund, das war ein Test gewesen, es war Dharmaraj selber, der Gott der Religiosität, und sagte, ich bin's. Ich wollte dich nur testen, inwieweit du Schutz gibst auch denjenigen, die die Tiere sind. Aber ich bin froh, dass du das bestanden hast. Jetzt geh in den Himmel. Eigentlich gingen sie durch den Himmel hindurch in die spirituelle Welt zurück. Das ist das eigentliche Information. Aber bis zum Schluss wird man getestet. Prabhus und Matajis, glaubt es einem Menschen, der alt wird und der viele Dinge erlebt hat und im Augenblick wieder total drin ist im inneren Erleben. Wir werden immer getestet. Und es ist ganz wichtig, dass ein Devotee, dass wir uns wirklich wirklich eine innere Schau angewöhnen, wo wir auf die Transformation unseres Herzens schauen, auf dass wir frei werden von, wie soll ich mich ausdrücken, von Anhaftung an die Welt. Wenn wir das lesen, Menschen, die wie Hunden, Schweine, Kamelen und Eseln gleichen, sollten wir denken, ja, das sind meine materiellen Wünsche. Ich habe diese Dinge auch noch in mir. Gut, dass ich darauf hingewiesen worden bin. Gut, dass ich dass es ist. Und wenn wir hören, dass es, und wenn wir andere sehen, die auch so sind wie Hunde, Schweine, Kamele, also die so sind, wie die es wirklich machen, die nicht Wünsche, nur Wünsche haben, sondern die wirklich da drin sind, sollten wir mit starkem Mitleid zu denen kommen. Wir müssen die erheben und so weiter. Ja, wenn wir, so sind diese Texte, diese heiligen Texte zu sehen, und auch so können sie, müssen wir sie verstehen, um nicht sie als unrelevant zu betrachten. Entsprechend der Zeit und den Einflüssen der Zeit, in der wir sind. Gut, Hare Krishna. An diesem Punkt möchte ich meine Vorlesung beenden und sehen, ob noch irgendwelche Fragen zu diesem Thema sind oder vielleicht Fragen, die sich in der letzten Woche ergeben haben oder im letzten Jahr oder in den letzten 10 Jahren. Verkaufst du wieder Sweets, Shingana? Ferdinand, warte mal, ich will das jetzt richtig sprechen. Florian und niemand anderes. Richtig? Mein Glück. Ja, wollen wir vielleicht sehen, ob es, wir können deine Frage parkieren. Gibt es erst die Fragen zu dem Thema heute?
Ja, ich möchte nochmal darauf hinweisen, auf das Ende des Erdes, dass diese Menschen, die so sind wie Schweine und die Kamele, die preisen immer diejenigen, die niemals den Herrn so preisen.
Ja.
Das ist eine sehr komplexe Geschichte.
Also die Lobpreisen, die falschen Leute sozusagen. Die, gut. Ja. Sind freie Fragen? Ja.
Was macht die Auswahl der tätigen Einstellungen?
Was macht jemand verkehrt, wo das Herz, bei dem sich das Herz nicht transformiert? Es gibt einige Dinge, die man verkehrt machen kann. Im Chaitanya Charitamrita wird gesprochen, dass man unter Umständen neben dem Bhakti Lata Beach, das heißt dem Spross des Krishna-Bewusstseins, auch noch Unkraut bewässert, mit dem gleichen Vorgang. Zum Beispiel, ich bin ein Bhakta, oder ich bin ein Devoti, toll, und das gibt mir die Möglichkeit, andere zu kritisieren, die nicht Devotis sind. Nicht? Da ist etwas verkehrt in der Ausübung von Bhakti. Oder im Krishna-Bewusstsein wird man mit der Zeit, kriegt man materielle Möglichkeiten, und wenn man diese Möglichkeiten ausnutzt, zum Beispiel bekommt man, wenn man älter wird, einen Raum für sich oder ein Haus für sich oder ein Auto und so weiter. Und man nutzt diese Dinge aus fürs materielle Leben. Das wäre ein Beispiel dafür. Also was machen wir verkehrt, dass wir neben dem Spross des hingebungsvollen Dienstes noch Unkraut des materiellen Lebens bewässern? Zum Beispiel könnten wir auch verkehrt machen, dass wir Vergehen machen. Wir praktizieren Krishna-Bewusstsein, aber wir machen gleichzeitig Vergehen gegen andere, gegen Devotees. Und wir hören nicht auf damit. Der Vorgang des Krishna-Bewusstseins wird nur wirken, wenn wir auch die Regeln und Regulierungen einhalten, die wichtig sind. Zum Beispiel könnte jemand ein Deity verehren und gleichzeitig Vergehen gegen den Deity machen. Und er wird so keinen spirituellen Fortschritt machen können. Oder jemand kann den Heiligen Namen chanten und große Vergehen gegen den Heiligen Namen machen und keinen Fortschritt machen. Bei der Ausübung des spirituellen Lebens ist es ganz wichtig, dass man die Regeln kennt. Genauso wie ist das so ein Auto? Wir haben so ein kompliziertes Auto, Shrishti Kata und ich. Neulich war es wieder mal, das leuchtet immer auf, wenn was nicht stimmt. Und wir sind also gefahren und das hat immer aufgeleuchtet. Und wir haben beide gesagt, das kann nicht sein. Die Anzeige zeigte, dass kein Kühlwasser drin. Aber es ist so kühl, haben wir beide argumentiert. Es ist Winter. Es kann nicht sein. Und sind weitergefahren und das hat unser Auto, das tut denn immer so. Erste Stufe, zweite Warnstufe, dritte Stufe, es wird immer unerträglich. Wir haben gesagt, das kann nicht sein. Wir haben es einfach ignoriert für eine gewisse Zeit. Es ist kühl genug. Wir sind nicht so fantastisch im Autokunde. Also ich noch schlimmer als Shrishti Kata. Also. Und schließlich dann haben wir gemerkt, irgendwas hat bei uns was gesagt. Wir müssen jetzt was tun. Lass uns doch mal nachgucken. Und natürlich war null Kühlwasser da drin. Aus irgendeinem Grunde. Vielleicht hat jemand nicht. So, wenn man fahren will mit einem Auto, muss man auch die Regeln und Regulierungen bitte einhalten. Sonst kann es einen Kolbenfresser geben. Nicht? So kann es auch im spirituellen Leben sein. Wenn wir nicht diese ganzen Dinge einhalten, kann es zu einem Kolbenfresser kommen. Der Punkt der meisten, damit man jetzt nicht denkt, oh, was muss ich jetzt alles denken, was ist hier die Checkliste, wie, genauso, wenn ich in unser Auto gehe, dann wäre ich manchmal total paranoid, hoffentlich leuchtet da jetzt irgendwas auf. Ist so eine Checkliste. Im spirituellen Leben brauchst du nur einen Punkt auf deine Checkliste zu tun. Vermeide es, Vergehen zu machen. Und kultiviere nicht weiter. Halte dich an die vier Regeln und Regulierung. Dann kommst du gut durch. Also damit das nicht so kompliziert wird. Wenn man ich will jetzt einen Artikel schreiben. Manchmal sagen uns Leute, die zu unserer Bewegung kommen, vor lauter Regeln und Regulierung kann ich mich überhaupt nicht bewegen. Wenn ich eine Madhavi bin, dann muss ich mir immer dieses Seiden-Sari über den Kopf halten und das glitscht da immer runter. Nicht, da brauche ich 1000 Stecknadeln. Nicht, und wenn ich als Bhakta jetzt plötzlich, ich weiß ja, wie das ist, dann kommt zum Beispiel ein älterer Devote raus und die ganze Tempelbelegschaft macht Ehrerbietung und dann ist da der Gast und fragt, was ist jetzt los? Das werde ich ja nie lernen. Warum um alles in der Welt tun die sich jetzt auf den Boden legen? Nicht? Und so. Viele Leute haben das. Prabhupada hat dazu einmal gesagt, sehr schöner Text, er sagte, die Hauptaufgabe eines Devotees besteht darin, Anhaftung an Krishna zu entwickeln. Dann muss man diese paar kleinen Sachen noch beachten. Und dann geht es schon. Ja.
Diesen Vers, auf den du noch angesprochen hast, der hat ja dann noch da so am Ende so ein Konditionalsatz, oder wie ich das nenne. Also das Pferd Stahlumschlossen sein muss.
Jenes Herz ist zweifellos stahlumschlossen, dass ich trotz konzentrierten Schauens des heiligen Namens des Herrn nicht wandelt. Wenn Ekstase auftritt, tränen die Augen föhnen und die Haare sich sträuben.
Wenn ich den Vers höre, dann denke ich, er trifft auf mich schon mal gar nicht zu, weil mir wieder die Haare sträuben und Tränen aus den Augen kommen. Insofern betrifft er mich nicht. Mhm. Also da, die Logik dieses Verses.
Das ist sehr interessant. Ja, ich glaube, ich denke, das ist sehr interessant und wertvoll.
Ja, ja.
Ja, hier kommen die Schriftgelehrten.
Wenn du Ekstase spürst,
dann hast du dich doch das Herz schon verändert.
Ja, das ist
ja die Frage. Jiva Goswami tut diesen Vers, dieser Text ist schon interessant übersetzt. Er sagt so, es geht im spirituellen Leben um Transformation. Ich verstehe diesen Satz überhaupt nicht. Weil ich finde es toll, dass du überlegt wirst. Lass mich aber bitte noch hier meinen Satz zu Ende sprechen. In dem Text sagt es, wenn jetzt man Tränen der Ekstase weint und trotzdem nicht, keine Herzveränderung, keine Herzwandlung hat, dann ist man Stahl eingeschlossen. Nun, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur erläutert diesen Text, seine Erläuterung muss man verstehen, um das zu sagen. Er spricht von solchen Leuten, die einfach nur showweise Tränen weinen und showweise die Haare zu Berge stellen, nicht? Er spricht von diesen Leuten. Ich möchte mal hier. Er spricht von den Prakrita Sahajiyas. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie man weinen kann. Man muss eine bestimmte Flüssigkeit hier reinreiben. Gibt es in Indien zu kaufen. Und dann geht's los. Nicht solche Leute werden hier gemeint. Prabhupada erläutert, wenn diese Reaktion nicht eintritt. Was für eine Reaktion? Ekstase, Tränen und Haare sträuben. Wenn diese Reaktion nicht eintritt, selbst nachdem man lange Zeit den heiligen Namen gehört und gechantet hat, sollte man wissen, dass dies nur auf Vergehen zurückzuführen ist. So lautet das Urteil des Sandhavas, das zitiert also Jiva Goswami. Wenn der Gott Wenn der Gottgeweihte nicht von Anfang an, wenn er den heiligen Namen des Herrn zu chanten beginnt, sorgsam darauf achtet, die 10 Arten von Vergehen gegen die Füße des heiligen Namens zu vermeiden, werden sich in ihm gewiss keine Gefühle der Trennung entwickeln, die nach außen hin durch Tränen, Ausbrüche und ein Sträuben der Körperhaare sichtbar werden. Wir sprechen oft nicht darüber, aber hier sagt Prabhupada in dieser Erläuterung, es ist gewünscht, dass wir Tränen bekommen beim Chanten, dass wir in Ekstase geraten. Wenn sich das nicht einstellt nach längerer Zeit, müssen wir davon ausgehen, dass Vergehen gemacht werden. Nicht also das zur Transformation. Es ist dazu, weil ich habe noch eine geparkte Frage, die wir aus dem Parkplatz noch nehmen müssen. Ja. Ratsch machen, ja. Routinemäßig tun. Wie können wir es vermeiden, unseren Service routinemäßig auszuüben? Wir müssen regelmäßig lesen, um einfach auf einer spirituellen Ebene diesen Service zu sehen. Sonst werden wir blind, selbst wenn wir Devotional Service ausüben und sehen die Tätigkeiten als Stress zum Beispiel oder als alles Mögliche. Einmal gab es einen Blinden, der hatte noch niemals Milch gesehen. Und auch noch keine Milch getrunken. So bat er einen Freund, kannst du mir erklären, wie Milch aussieht? Oder was Milch ist. So, ja, sagte der Freund, ist eine weiße Flüssigkeit. Ist so ein bisschen, ja, ist wie Wasser, aber ein bisschen cremiger fast. Was ist denn weiß? Fragte dann der Blinde. Ja, das ist die Farbe eines Kraniches. Was ist denn ein Kranich? Fragte der Blinde. Daraufhin machte der Freund, der merkte, er kam nicht mehr weiter, machte seine Hand so, ein Kranich, so eine Kranich oder ein Reihe, also so eine geknickte Art des Guckens, oder so. Nee, machte so, oh, und du sagst ihm, fass an, so ist ein Kranich, so ähnlich. Der Blinde schaut an, stieß dann ganz entsetzt die Hand weg. Ich will nie Milch trinken. Die bleibt ja im Hals stecken. So, hingebungsvoller Dienst. Wir müssen wissen, was das ist. Wir müssen da eine bewusste, liebevolle Bemühung für Krishna. Sonst ist der, ich kenne also welche, wenn man denen sagt, hingebungsvolle dienen, dann kriegen sie Frostschauer auf dem Rücken und denken, ach, schon wieder was tun. Nicht, also das ist nicht richtig. Also im Freundeskreis sieht man das manchmal. Da haben wir noch nicht richtig das erklärt den Leuten, dass ein hingebungsvoller Dienst etwas sehr Schönes ist. Wir im Tempo-Business. Das machen. So, jetzt kommen wir zum Ende, weil wir schon über die Zeit sind. Ferdinand. Na, oh. Florian. Tut mir weh, ich mache es nicht absichtlich. Ehrenwort. Es ist einfach diese Namen, die mit F anfangen. Da habe ich große Probleme, weil der schlimmste Mensch in meinem Leben auch so, also der hieß Fridolin. Nicht? Ja. Da sind viele Dinge nicht erwähnt, Patlam Pushpang, also Gemüse nicht, Tomaten, gab es vielleicht da noch den, oder? Das zielt so die Richtung hin, also vegetarische Zubereitung, darum geht es. Geht es dir in deiner Frage warum wir Milch trinken? Und wo wir doch wissen, woher das Milch kommt. Die Milch kommt von diesen armen Kühen, die da in einer Schlachthausindustrie großgezogen werden und so weiter. So etwa. Warum trinken wir Milch? Das ist eine interessante Frage. Da würde ich sehr gerne hören, wie ihr daran geht. Milch, heutzutage, die man kauft, wird von Kühen genommen, die richtig so zum Milch machen, gemästet werden. Das ist total unnatürlich. Und wenn sie keine Milch mehr geben, werden sie geschlachtet. Und die werden richtig gezüchtet, diese Milchtiere, überzüchtet. Eines der größten Sünden unserer Zeit ist das Verhalten der Menschen gegenüber. Der Kuh, hat Prabhupada mal gesagt, eines der größten Sünden. Zeit. Und wir trinken Milch davon. Wieso?
Das stimmt mit dem Alten überein, dass die Kühe schlecht behandelt werden, dass man werden, also wir sind natürlich völlig dagegen, aber wir nehmen die Milch von der Kuh und geopfert sie zu Krishna, dann kriegt die Kuh nämlich seinen Benefit, indem man sie einfach ignorieren wird, wird sie gar nichts tun.
Das ist aber jetzt eine billige Ausrede. Das finde ich sehr billig. Nein, Prabhupada hat gesagt, wir sollen unsere eigenen Kühe züchten und von diesen Kühen die Milch nehmen, wenn sie keine Milch mehr geben, gehen sie in die Pension. Das ist das, was Prabhupada gewollt hat.
Prabhupada hat aber nicht verboten, dass wir Milch kaufen und trinken.
Natürlich nicht, das war eine Emergency Situation. Prabhupada 1966 oder 65 nach New York kam, das war eine Notsituation, er hat natürlich das gekauft. Aber eins seiner Hauptaufträge an uns Wahren Lebens mit dem Selbst zu halten, was wir ja schon öfters versucht haben. Wir an einigen Stellen klappt sind Männer, ich meine gerade Männer, die haben 5-6 Milchkühe, die haben nur die Milch von ihren Kühen da. Und wenn dann der Mann im Handel sieht, Schakti hat ja, ich habe ja welche mitgebracht, die sprechen sehr gut, die im Handel sieht nur von der Milch, der eigentlich nur von denen. Also ich meine, es geht, das ist natürlich nicht einfach. Das ist aber keine konsequente Antwort auf die konsequente Haltung.
Also gut, ich glaube, der Punkt ist klar. Wir sammeln Punkte.
Die Leute argumentieren, ja, okay, sehr hohe Ideologie, aber der kommt trotzdem nicht im Land. So, was sagst du dazu?
Ja, ich sage ja, dass unsere Aufgabe ist es, selbst eine Milchwirtschaft aufzubauen.
Ja, aber jetzt? Was sagst du jetzt? Warum kaufst du dann Milch, wenn du dagegen bist? Warum macht ihr das dann doch?
Milch eine richtige Nahrung.
Ja, genau. Ich finde hier, wenn ich unparteiisch sein darf, der Punkt von Ramapriya ist sehr gut. Wir nehmen die Milch von diesen armen, geprügelten und geschundenen Tieren und geben sie zu Krishna und so haben die irgendwas getan in ihrem Leben, was auch ohne uns unser Milcheinkauf genauso ist, das macht also keinen Unterschied und deswegen, wie soll ich mich ausdrücken, machen wir so den größten Nutzen, die kriegen können. Ich glaube, der Gegenpunkt war klar, ja, warum nehmen wir Milch?
Ich möchte noch eine Anmerkung machen, dass in der normalen Milchwirtschaft Kuh normalerweise drauf besteht, wenn sie nicht immer Kälber kriegen. Das heißt, Milchproduktion läuft vielleicht bei der Kaltfleisch.
Ja.
Es
ist eine schlimme Sache, ja. Sehr guter Punkt, auch ein guter Punkt. Ich kann es ethisch nicht verantworten, diese Kalbfleischproduktion zu unterstützen. Einfach ethisch nicht. Dafür.
Und da, wo ich dann auch einstehe und der sagt, halt, ich meine, es ist ja auch nicht in den anderen Punkten. Nur denke ich, dass speziell auch bei Milch, es kommt auch manchmal vor, dass man einfach irgendwo in Eile ist und schnell einfach was aufhört. Irgendwo und einfach mal ganz schnell irgendwo und dann wahrscheinlich ganz gut abklingelt, weil irgendwie. Ich denke, speziell bei Milch muss man dann, weil wir das so auch mit anderen Leuten predigen, dass wir das Gefühl haben, dass wir Nutzen kriegen. Dass man speziell auch, wenn man so ein Milch kommt, auch wirklich sehr davon bewusst war eigentlich.
Ja. Genau. Wer macht denn sowas?
Ja.
Sehr zum Nachdenken stimmende Aussage von Tatvasandhar. Ich möchte gerne wiederholen. Wir sagen, wir rechtfertigen unseren Milchkonsum mit dem Argument, wir opfern es zu Krishna und damit hat die Kuh den Nutzen. Klingeln wir die Milch einfach nur ab oder opfern wir sie wirklich? Das ist die Frage, die Tatva in den Raum stellt. Ja.
Kann man diese Frage auch individuell beantworten, weil ich kann mir vorstellen, das hängt einfach auch von der Konsequenz eines jeden Einzelnen ab.
Ja.
Weil ich persönlich, also ich, wenn ich die Argumente so höre, würde ich sagen, also ich kriege keine Milch mehr, ich mache es aber trotzdem, weil ich keine Konsequenz habe.
Ja.
Weil über 30 Jahre, immer, ja, ich finde den Punkt von Akuma doch sehr gut, dass Prabhupada anweist, das war eben selber irgendwann da.
Man muss es individuell abhandeln. Ich bin persönlich auch, also wenn ich an die, ich habe auch Schwierigkeiten mit der Kuh. Also hier in Goloka Dham höre ich, haben wir Milch von gut gehalteten Kühen. Ist das richtig? Kann man sich in diesem sicheren Gefühl erwähnen? Tatva tut den Kopf schütteln. Der Bauer ist genauso in der Produktionslinie wie alle anderen auch. Wir sollten einen besseren bauen.
Ist aber sehr schön.
Ja.
Aber was ich wollte, ist noch mal anders von da,
Tanja Priya hat es noch nicht zu Ende geführt. Bitte. Ja. Ja. Also dieser Wortbeitrag sagt, Prabhupada sagte, auf jeden Fall Milch trinken, weil es die feinen Gehirnzellen, die nötig sind, um Krishna-Bewusstsein zu verstehen, nährt. Mhm. Vishwadev? Also klar, die Milch ist nicht so, ist intensiv überladen. Hier würde ich sagen, Parivado noch der letzte Wortbeitrag. Ist sehr schön. Benzin, was machst du denn mit dem ganzen Benzin? Ja.
Wir leben in Kali-Yuga, in einer selbstverhaltenen Situation und nicht in der irgendwie diese Welt möglich machen. Das Wichtige dabei ist, wenn wir uns richtig verhalten wollen, ist, dass wir den Tag leben, das heißt nach dem Standard, wenn wir ein Prabhupada Leben haben und eben unsere geistigen Missionen für das Gewissen. Wenn wir natürlich das Leben genießen, im falschen Sinne, dann kriegen wir alle Reaktionen, die genau laufen. Wenn wir uns so verhalten, wie Chaitanya Mahaprabhu sagt, und die Dinge opfern, die erlaubt sind, dann wird das kein Problem sein.
Schön. Ihr möchtet euch fragen, warum ich so viel Zeit für diesen Teil gebeten habe. Ich fand es gut, das war Florians Frage. Du hast also die verschiedenen Wortbeiträge gehört von den Devotees. Du solltest dir jetzt deine Gedanken dazu machen. Weswegen ich euch bat, ein bisschen das Thema zu kirnen, also dass es euch nachdenklich machen kann. Ich habe jetzt einen Punkt genommen, der leicht ist, weil es mit unserem Käsesabji zu tun hat, was wir sonntags essen und wir da unglaublich, da werden wir plötzlich angesprochen. Im ganzen Krishna-Bewusstsein gibt es viele solche Themen, die uns unglaublich berühren, die sehr differenziert durchgesehen werden müssen. Srila Prabhupada hat zu all diesen Dingen Dinge gesagt und es ist gut, sie diese Aussagen zu kennen und es ist noch besser, sie zu verinnerlichen und zu verstehen, warum sie so gesagt worden sind. Gut, wir haben jetzt 9:35 Uhr ist. Ich werde jetzt bei dieser Zeit an Rohini Sutta Prabhu erinnert und seine Vorlesung. Bevor ihr alle aufbricht, hier kommt noch ein interessanter Punkt von Adi Shesh Prabhu, der ein neues Programm in Goloka Dham vorschlagen möchte, sowohl für die Dham-Bewohner als auch für die Sankirtan-Devotees und durchreisende Prediger ist das gleich wichtig. Also wir werden jetzt die Vorlesung beenden und danach bitte noch sitzen bleiben, denn Adi Shesh Prabhu stellt das neue Programm dann vor. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai, Gaur Premanandi Hari Hari Gaur.
Srila Sachinanda Maharaj ki.